Das Ende einer Beziehung ist oft schmerzhaft. So auch diesmal. Der Zauber, der dem Anfang der Ampelkoalition innewohnte, war längst verpufft und tiefer Enttäuschung gewichen. Der Bruch am Ende also nur konsequent. Enttäuschung bleibt auf Seiten der Politiker, aber auch bei den Wählern. Die Mütter und Väter des Grundgesetzes haben in Artikel 68 festgelegt, dass mit der Vertrauensfrage nur der Kanzler das Ende seiner Regierung einleiten kann und den Weg damit für Neuwahlen freimachen kann. Doch wann diese Vertrauensfrage nun gestellt werden soll, darum gibt es seit Tagen Gezänk. Keine vertrauensbildende Maßnahme für die Wählerinnen und Wähler, möchte man meinen. Und ob das zur Stabilisierung unserer Demokratie beiträgt, bleibt dahingestellt. Und damit begrüße ich Sie in diesen sehr bewegten Zeiten sehr herzlich bei Unter den Linden. Und ich begrüße hier am Tisch zwei ehemalige Koalitionäre, so muss man sagen. Konstantin Kuhle, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der FDP im Deutschen Bundestag. Herzlich willkommen.
Guten Tag.
Und ebenso herzlich willkommen Michael Müller, Mitglied der SPD-Fraktion im Deutschen Bundestag. Herr Müller, man könnte fast meinen, der Bundespräsident ist Hellseher. Morgen startet er eine Initiative für einen handlungsfähigen Staat. Und die Ergebnisse sollen nächsten Herbst vorgelegt werden. Können wir hoffen, dass Olaf Scholz darauf nicht wartet, auf die Ergebnisse, sondern die Vertrauensfrage früher stellt?
Das hat er ja auch angekündigt, dass man darüber sprechen kann. Und ich denke, es kommt da jetzt auch gar nicht auf ein oder zwei Wochen an. Aber das Entscheidende ist ja nicht alleine die Vertrauensfrage, die kann man jeden Tag stellen, sondern das Entscheidende ist der Countdown, der danach beginnt und der nicht zu stoppen ist. Auflösung des Parlaments. Neuwahlen müssen dann stattfinden innerhalb von 60 Tagen. Und wenn man das sofort organisiert, heißt es, in diesem Zeitraum muss auch die komplette Bundestagswahl organisiert werden. Das ist sportlich, um es mal ganz vorsichtig zu sagen. Insofern hilft auch jeder Tag länger, den wir haben zur Vorbereitung, Kandidatenaufstellungen, Wahlzettel drucken, Briefwahlunterlagen ermöglichen. Dafür braucht man ein paar Wochen. Also diese Haltung, wir wählen nächste Woche, haben übernächste Woche eine neue Regierung, das ist so oder so Quatsch. Das sind Wochen, bis die Wahl stattfindet. Monate, bis eine neue Regierung dann im Amt ist, bis sich eine neue Koalition gefunden hat. Wenn die Vertrauensfrage gestellt wird, das ist das, was man unaufgeregt miteinander verabreden kann. Der Countdown danach ist das Entscheidende.
Sicher braucht das einige Zeit zur Vorbereitung, aber gerade das Argument, dass das Papier nicht vorhanden wäre, darüber kann man sicherlich streiten. Ministerpräsident Boris Rhein aus Hessen hat gesagt, das würde Deutschland in die Nähe einer Bananenrepublik stellen. Macht sich Deutschland da lächerlich an
der Stelle? Es kommt eins zum anderen. Nochmal, es müssen die Wahlbüros eingerichtet werden, Helfer müssen geschult werden, vor allen Dingen Briefwahl muss ermöglicht werden. Etwas, was es vor wenigen Jahren so in dem Ausmaß ja noch gar nicht gab, das hat alles einen wochenlangen Vorlauf und das muss man, glaube ich, schon ernsthaft mit berücksichtigen. Also es geht nicht darum, ob genügend Papier da ist, sondern es ist wirklich ein großer Verwaltungsakt und man darf nicht vergessen, wir haben im Bundestag eine Wahlrechtsreform beschlossen. Gut, wir werden in Zukunft einen kleineren Bundestag haben. Auch das muss mit berücksichtigt werden jetzt. Und wenn es irgendwie eine Unsicherheit geben sollte und irgendein Abgeordneter glaubt, dass er wegen einer unzureichenden Wahlvorbereitung nicht Abgeordneter wurde, wird es Klagen geben. Müssen wir uns das wegen ein, zwei Wochen antun? Nochmal, der Kanzler hat gesagt, er würde sie über den Termin immer reden. Man kann ihn vorziehen, ich glaube auch, man kann ihn zwei, drei Wochen wie auch immer vorziehen. Aber diese Haltung, alles muss jetzt innerhalb der nächsten vier Wochen passieren, das glaube ich, ist nicht realistisch.
Herr Kuhle, sehen Sie das auch so, dass die organisatorischen Bedenken der Praktiker nicht von der Hand zu weisen sind?
Die Koalition ist ja deshalb am Ende, weil es unterschiedliche Auffassungen gab über die wirtschaftspolitische Situation in Deutschland und über das, was jetzt zu tun ist. Da werden wir sicherlich auch noch drüber sprechen. Und in dieser Situation ist es wichtig, dass es schnell Klarheit gibt und wir jetzt nicht viele Monate im Land darüber diskutieren, welche Bundesregierung es möglicherweise gibt und welche Maßnahmen sie ergreift, sondern schnelle Klarheit ist gut. Deswegen gilt, je schneller die Vertrauensfrage gestellt wird, desto besser. Und je schneller es zu Neuwahlen kommt, desto besser. Aber natürlich müssen bestimmte Voraussetzungen gegeben sein. Man kann nicht jetzt in zwei, drei Wochen eine Neuwahl anberaumen. Schlichtweg aus dem Grund, dass verschiedenste Parteien ihre Kandidatinnen und Kandidaten noch gar nicht aufgestellt haben. Übrigens auch Parteien, die jetzt fordern, ganz schnelle Neuwahlen zu wollen, wie wir, müssen noch Kandidaten aufstellen. Das ist ganz normal. Es gibt auch kleine Parteien, deren Rechte auch berücksichtigt werden müssen. Also je schneller, desto besser. Aber man sollte es unterlassen, die Integrität der Institutionen der liberalen Demokratie in Zweifel zu ziehen. Und ich finde, Olaf Scholz hat sich keinen Gefallen damit getan und auch diesen Institutionen, indem er ohne Absprache, gar nicht mit uns, wir waren ja zu dem Zeitpunkt schon raus, aber mit der Union oder mit wem auch immer, einfach diesen Märztermin in den Raum zu stellen, von dem jetzt klar ist, dass er nicht gehalten werden kann. Also es wäre besser gewesen.
Ist aber sein gutes Recht.
Ja, sein Recht ist das natürlich. Er kann das vorschlagen, er kann das auch versuchen, aber es wäre besser gewesen, man einigt sich auf geordnete Neuwahlen, so wie es ja die FDP auch vorgeschlagen hat. Und dann hätte man jetzt nicht dieses ewige Hin und Her gehabt und eine sehr schädliche Diskussion, wo am Ende die Bundeswahlleiterin beschädigt wird, wo man am Ende über Papiermangel und solche Absurditäten spricht, was wirklich völliger Quatsch ist. Und deswegen, also je schneller, desto besser, aber auch nicht kopflos.
Da würde ich noch mal gerne nachhaken. Schadet dieses Gezänk um die Vertrauensfrage letztendlich auch dem Vertrauen in die Demokratie?
Ja, unbedingt. Zum einen muss man sich darüber im Klaren sein, dass unser Grundgesetz eine starke Verfassung ist, mit Regeln für eine solche Situation. Wir haben eine Regierungskrise. Die Regierung ist zum Ende gekommen, besteht nicht mehr in der Form, wie sie vorher bestand. Das heißt aber nicht automatisch, dass man eine Demokratiekrise hat. Das heißt aber, dass man die Instrumente, die das Grundgesetz bereithält, nun auch nutzen muss. Und deswegen sollte der Kanzler nun zügig eine Vertrauensfrage stellen und hätte nicht diesen Zeitplan in den Raum stellen sollen, von dem er am Ende jetzt selber merkt, dass er ihn nicht einhalten kann.
Würden Sie sagen, der Kanzler handelt da ganz im Geiste des Grundgesetzes?
Der Kanzler kann selber entscheiden, wann er die Vertrauensfrage stellt, sodann dem Bundespräsidenten vorschlagen, den Bundestag aufzulösen. Das ist seine Sache, wann er das macht. Aber politisch klug wäre es, schneller zu einer Neuwahl zu kommen, als Olaf Scholz das ursprünglich vorgeschlagen hat.
Der Kanzler kann es entscheiden, Herr Müller, das haben wir gerade gehört. Es liegt ganz in der Souveränität, wann er die Vertrauensfrage stellt. Am Anfang hat er sehr entschieden den Märztermin genannt. Gestern Abend nun im Interview
15. Januar für die Vertrauensfrage.
Für die Vertrauensfrage, und genau. Und dann daraus die Wahlen dann am 9. März. Genau. Vielen Dank für die Korrektur, das stimmt. Er hat aber nun gesagt, dass er erstmal dieses an die Fraktionsvorsitzenden Mützenich und Merz weitergeben will und die sich erstmal auf einen Termin einigen sollen. Ist das denn im Sinne des Grundgesetzes überhaupt?
Naja, es wurde ja eben auch angesprochen, dass es schon jetzt auch gut ist, dass man sich im Parlament mal verständigt. Also zu unserem demokratischen Gemeinwesen gehört ja auch ein funktionierendes Parlament und das haben wir. Wir sind gewählte Bundestagsabgeordnete, wir können Dinge beraten, wir können Sitzungen miteinander durchführen, wir können Gesetze beschließen und dass nun auch die beiden stärksten Fraktionen sich in dieser Situation verständigen, was ist dann nun in dem Sinne schnell, aber ordnungsgemäß ein guter Termin, dass es sicherlich richtig und sinnvoll. Und wenn man dann innerhalb dieser Spanne bis zu einer Neuwahl auch noch miteinander Dinge beraten kann, die man ja auch schon miteinander vorbereitet hat, nicht nur wir in der Koalition. Wir haben ja viele Dinge in der Pipeline, die über Monate verhandelt wurden. Auch mit der Opposition wurden Dinge verhandelt. Wenn man das dann in der Zeit auch noch bewältigen kann, umso besser.
Aber verwirrt es nicht den Einzelnen, wenn es da ein ständiges Hin und Her gibt und jetzt sollen es die Fraktionsvorsitzenden machen? Warum tut der Kanzler das? Also ist das auch ein Stück weit politische Feigheit? Oder?
Naja, also Feigheit. Es ging darum, jetzt auch sich ein Mandat der Wählerinnen und Wähler zu holen. Und zwar nicht zum regulären Termin, sondern vorgezogen. Und das wird nun stattfinden. Und nochmal, ob das 2 Wochen früher oder später ist, ist vielleicht nicht das Entscheidende. Also alle wollen jetzt auch ein Votum der Wählerinnen und Wähler haben. Ich gebe aber zu, ich hätte mir auch gewünscht, dass die Gespräche, die jetzt stattfinden, vielleicht im Vorfeld oder sehr schnell nach dem Bruch der Koalition stattgefunden hätten, dann hätte man gar nicht um diesen Termin 15. Januar und dann Folge im März mit der Wahl streiten müssen, sondern man hätte einfach dazu einen Klärungsprozess gehabt und dann einen Termin, über den man sich nicht mehr aufregen muss.
Herr Kuhle, versteckt sich der Kanzler da auch hinter seinem Fraktionschef?
Ich finde es politisch sehr unklug, dass der Bundeskanzler einen Termin in den Raum gestellt hat, den er jetzt selber wieder einräumen muss. Und ich teile die Erwartung, dass man solche Gespräche hätte früher führen müssen. Ich würde aber gerne an einer Stelle entgegnen zu dem Punkt, den Herr Müller gemacht hat. Und das ist die Frage, was das Parlament jetzt in dieser Situation eigentlich noch in der Lage ist zu leisten. Es ist richtig, dass es Vorhaben gibt, die aus meiner Sicht jetzt noch abgeschlossen werden sollten. Nur ist diese Liste denkbar kurz. Wir werden sicherlich noch darauf zu sprechen kommen, aber sie ist sehr kurz. Vorhaben, die innerhalb der Koalition abgesprochen worden sind, also zwischen SPD, Grünen und FDP, die stehen natürlich unter den Bedingungen, die wir jetzt in Deutschland neuerdings haben, ohne diese Mehrheit im Deutschen Bundestag zur Disposition. Also, dass wir jetzt groß über eine Rentenreform sprechen oder dass wir im Bundeshaushalt bestimmte Schwerpunkte sozusagen setzen, die aus unserer Sicht nicht erforderlich sind, das wird es nicht geben. Also, wir werden jetzt keine wirtschaftspolitisch falschen Entscheidungen treffen. Daran ist ja die Koalition gerade zerbrochen. Es gibt aber Dinge, und wir werden hoffentlich über die Resilienz des Bundesverfassungsgerichts noch sprechen, die Verankerung des Bundesverfassungsgerichts im Grundgesetz, wo ich sagen würde, das müssen wir noch machen. Aber diese Liste ist sehr, sehr kurz. In der entscheidenden Frage der Wirtschaftspolitik sind die Vorstellungen so weit auseinander, dass sie nur durch eine Neuwahl geheilt werden können. Und deswegen ist es wichtig, dass diese Neuwahl schnell kommt und wir jetzt nicht ewig weitere Gespräche haben. Ich glaube, es wäre für niemanden erträglich, wenn es nicht in dieser Woche Klarheit gibt. Am Mittwoch ist die Regierungserklärung des Bundeskanzlers und ich erwarte, dass der Bundeskanzler am Mittwoch einen Plan für eine Neuwahl präsentiert, der trägt und der mit der Union abgesprochen ist.
Mittwoch, das ist ziemlich schnell, Herr Müller. Das ist in 2 Tagen.
Übermorgen,
um genau zu sein. Würden sich die Fraktionsvorsitzenden so schnell einigen können? Erwarten Sie das?
Man kann sich einigen. Ob es dann stattfindet, das kann ich nicht beurteilen. Aber wir wissen ja alle, es gibt, also man kann beinahe sagen, ohne Unterbrechung ständig Gespräche jetzt im Parlament zwischen den Fraktionen und mit allen Beteiligten, natürlich auch immer gegengespiegelt mit der Regierung. Und wir werden sehen, ob es gelingt. Aber natürlich kann so etwas auch gelingen, dass am Mittwoch dann es eine Einigung gibt zu dem Termin.
Aber ist das nicht auch eine politische Nebelkerze, wenn der Kanzler sagt, dass die Fraktionsvorsitzenden sich abstimmen sollen, denn ich glaube nicht, dass der Fraktionsvorsitzende Rolf Mützenich jetzt so besonders anderer Meinung ist als der Kanzler, oder?
Naja, nun, die beiden werden sicherlich sehr eng miteinander abstimmen, wann was möglich ist. Und Rolf Mützenich ist so ein erfahrener Parlamentarier, der kennt auch die Abläufe und weiß, was man da auch für Zeit benötigt, jetzt für die ganzen Vorbereitungen. Aber es ist ja nun auch so, auch darauf wurde er hingewiesen, Herr Merz macht Druck. Herr Merz sagt jetzt, alles muss sehr, sehr schnell gehen. Und da muss auch Herr Merz beantworten, wie bestimmte organisatorische Dinge laufen sollen. Zu Recht wurde gerade darauf hingewiesen, alle Parteien brauchen auch noch ein bisschen Vorlauf. Auch dazu wird Herr Merz sich verhalten müssen. Dass also Mützenich und Merz miteinander reden und über einen seriösen Fahrplan jenseits von parteipolitischen Spielchen miteinander beraten, der dann dem Bundestag vorgestellt wird, das finde ich völlig richtig. Man kann es in 2 Tagen schaffen. Ob es klappt, kann ich nicht beurteilen.
Glauben Sie, dieses Hin und Her und dieses Gezänk um die Vertrauensfrage stärkt das Vertrauen in Demokratie und Politik?
Ich frage mal umgekehrt. Würde es Vertrauen in die Demokratie stärken, wenn wir eine Wahl übers Knie brechen, die zum Schluss beklagt wird und die wiederholt werden muss? Ich glaube nicht, sondern wir sind in einer Phase, wo es ein großes Misstrauen der Politik generell gegenüber gibt und auch gerade dem Regierungshandeln der Ampel gegenüber viel Misstrauen geäußert wurde in den letzten Monaten, und zwar parteiübergreifend, sage ich jetzt gar nicht in irgendeine Richtung. Damit muss man umgehen. Und nun suchen wir ein Votum der Wählerinnen und Wähler, wie soll es weitergehen? Und dafür muss es ein klares und gutes Verfahren geben, ohne jeden Zweifel, ohne Kritik, ohne dass es hinterher beklagt wird.
Herr Kuhle, wenn wir mal so auf das Image der Mitteparteien beim Wähler sprechen, müssen wir da vielleicht auch noch mal einen Blick auf den letzten Mittwoch werfen, den Bruch der Ampelkoalition. Wie würden Sie das Ende der Ampel beschreiben? Was sind so Adjektive, die Ihnen dabei einfallen? Trifft es, dass es der Demokratie auch gegenüber unwürdig ist? Oder ist es verschleppt, zu spät oder enttäuschend? Was geht Ihnen da so im Kopf rum?
Ich bin ja jemand, der sehr lange diese Koalition für ein tragfähiges Bündnis gehalten hat und auch jemand, der stolz darauf ist, was wir in dieser Koalition alles miteinander vereinbart haben. Ich denke beispielsweise an die Frage eines neuen Einwanderungsrechts. Ich denke an die Frage der Planungsbeschleunigung in einer Energiekrise, die dieses Land noch nicht gesehen hat, und vieles mehr. Also da ist viel auf den Weg gebracht worden und ich finde es auch richtig, dass man es 2021 versucht hat. Nun hat sich allerdings seit einigen Monaten, wenn nicht sogar Jahren, eine unterschiedliche Sichtweise auf die wirtschaftliche Situation breit gemacht bei den Koalitionären, die am Ende schlichtweg nicht mehr übereinander zu bringen war. Und das hat dazu geführt, dass in der Öffentlichkeit die Irritationen immer weiter gewachsen sind. Die Anhänger der SPD und der Grünen haben sich gewundert, warum macht ihr das mit der FDP? Die sehen das doch ganz anders. Und unsere Anhänger haben sich auch gewundert, warum macht ihr das denn die ganze Zeit mit SPD und Grünen, wo doch die wirtschaftspolitischen Vorstellungen in dieser entscheidenden Situation diametral auseinandergehen. Und dann ist es besser, an einem bestimmten Punkt zu sagen, es geht nicht mehr, wir treten vor die Wählerinnen und Wähler und versuchen auch hier eine Mehrheit für unsere Vorstellungen zu sammeln. Und deswegen bin ich froh, dass es Klarheit gibt. Denn diese Unklarheit, diese ständige Diskussion darüber, haben wir jetzt nächste Woche noch eine Regierung oder haben wir keine, das hat, glaube ich, die Institutionen in Deutschland beschädigt. Die Menschen in Deutschland wissen sehr gut, dass das Grundgesetz auf Stabilität programmiert ist. Das ist ja nichts, was ständig passiert, dass in Deutschland Regierungen auseinanderfliegen. In anderen Demokratien in Europa gibt es das. Es ist nicht besser oder schlechter, aber es ist eine andere demokratische Kultur. Und wir haben eine Kultur der Stabilität im Grundgesetz. Das heißt, es muss wirklich gute Gründe geben, eine Koalition zu verlassen. Die gab es mit der wirtschaftspolitischen Situation, aber es ist gut, dass es jetzt Klarheit gibt.
Aber so geordnet, wie Sie es beschreiben, war es am Ende ja gar nicht. Da war dann von Vertrauensbruch die Rede und da wurde schon ordentlich ausgeteilt von beiden Seiten.
Na, ob wirklich von beiden Seiten so ausgeteilt worden ist, das mögen diejenigen beurteilen, die sich diese Videos nochmal angucken, wie der Bundeskanzler auf Christian Lindner eindrischt und besagter FDP-Parteivorsitzender dann am Ende darauf entgegnet. Ich glaube aber, es nützt auch nichts nachzutreten in dieser Situation, weil ein öffentliches weiteres Zerstreiten demokratischer Parteien am Ende unserer Demokratie überhaupt nicht nutzt, sondern es schadet der Demokratie, wenn man sich für 4 Jahre lang wählen lässt und dann die ganze Zeit aufeinander einschlägt. Das bringt uns nicht weiter. Wir haben vieles gemeinsam gut auf den Weg gebracht, aber es ist eben jetzt nach 3 Jahren eine Situation erreicht, wo es nicht mehr geht. Und deswegen die Entscheidung bei den Wählerinnen und Wählern zu suchen, das kann ich gut nachvollziehen. Vielleicht hätte man es auch noch einen Ticken früher hinkriegen können. Ich nenne mal ein Beispiel. Im Juli gab es ja eine ähnliche Situation. Robert Habeck, Olaf Scholz, Christian Lindner sitzen nächtelang im Bundeskanzleramt. Es kommt ein Maßnahmenpaket raus mit 49 Maßnahmen. Jetzt haben wir November und die sind immer noch nicht beschlossen. Also offensichtlich hat sich auch ein wirtschaftspolitischer Reformstau aufgestaut in diesem Land und auch in dieser Koalition, der schon seit längerem besteht. Und insofern ist das jetzt der spätestmögliche Zeitpunkt, der aber wahrscheinlich auch damit zu tun hat, dass wir es mit verantwortlichen Persönlichkeiten zu tun haben, die erstmal versuchen, eine Lösung zu finden. Und das ist auch das, was ich von Politikern erwarte, auch die Erwartung, glaube ich, an uns selbst sein sollte. Es ist immer besser, eine Lösung zu finden, aber sich verleugnen und etwas mitmachen, was nun komplett gegen die eigenen Überzeugungen geht, das wollten wir eben nicht. Und insofern ist es dann zu diesem Bruch gekommen.
Wenn wir jenseits der Schuldfrage noch mal die Stilfrage ein wenig betrachten, würden Sie sagen, die Wortwahl, die der Kanzler gefunden hat bezüglich Christian Lindner, war alternativlos?
Es war schon rustikal, das muss man sagen, und sehr deutlich und unmissverständlich. Aber auf der anderen Seite, wenn eine Koalition bricht und nach so viel Bemühung von allen Seiten es auch irgendwie zusammenzuhalten, dann muss man auch klar machen, woran es lag und kann nicht so tun, als ob alles schön und gut wäre. Und das ist deutlich geworden. Es ist eben offensichtlich wirklich so, dass diese Vertrauensbasis zwischen zwei führenden Köpfen der Koalition nicht mehr da war. Und dann kann man nicht zusammenarbeiten. In einer Koalition haben Sie jenseits des Vertrages über 4, 5 Jahre Regierungsarbeit immer Krisen und Probleme. Immer Dinge, die sich ändern. Und ganz wesentlich für die Arbeit der Koalition ist dann die Zusammenarbeit der führenden Köpfe. Das muss persönlich stimmen. Und wenn es persönlich nicht stimmt, geht's nicht. Das hat der Kanzler deutlich gemacht. Und ich glaube, den Anspruch muss man auch haben. Ein Kanzler muss begründen, warum es nun zu dieser Ausnahmesituation in unserem Land kommt. Und das hat er getan.
Aber in einer Weise, wo, glaube ich, viele Menschen sich erschrocken haben, dass der Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland so über einen Koalitionspartner spricht. Also ich habe ganz viele Nachrichten bekommen von Leuten, die gesagt haben, finde ich gut, dass er da jetzt rausgegangen sei. Ein paar haben auch geschrieben, Mensch, hätte das nicht noch mal versuchen können. Aber die allermeisten haben geschrieben, also wie Scholz da über Lindner gesprochen hat, das hat mich schockiert.
Aber da hat sich ja was aufgebaut.
Das war die meiste Rückmeldung, die ich bekommen habe.
Es ist ja nicht von heute auf morgen, da hat sich was aufgebaut zwischen den beiden oder insgesamt in der Koalitionsarbeit, wo man dann eben einfach auch, und Herr Lindner hat ja selbst gesagt, diesen Befreiungsschlag einfach auch braucht. Ich glaube, er hat in einer Pressekonferenz gesagt, er fühlt sich jetzt auch befreit. So, das war, da merkt man ja, was da offensichtlich los war innerhalb dieser Führungsgruppe. Und das musste aufgelöst werden. Das geht so nicht. Ich will aber auch noch hinzufügen, ich habe das ja selbst in meiner Regierungszeit in Berlin gemerkt, eine Dreierkoalition ist eine andere politische Welt als eine Zweierkoalition. Sie haben in einer Dreierkoalition ständig diese 2-zu-1-Situation, 2, die sich streiten, einer ist außen vor, 2 kleinere, die vielleicht den größeren überstimmen können, einer muss moderieren, wenn 2 sich streiten. Es ist praktisch in einer Dreierkoalition ein ständiges Krisenmanagement gefordert. Und das war möglicherweise eine zusätzliche Belastung. Wir haben das gesehen 2017, da hat Schwarz-Grün-Gelb nicht mal den Start geschafft. Jetzt ist es zu dieser Situation gekommen, in dieser Konstellation. Man muss das einfach sehen. Möglicherweise kommen ja solche politischen Konstellationen öfter jetzt auf uns zu in unserem Land. Das ist verdammt schwer, das auch zusammenzuhalten.
Mhm. Befürchten Sie, dass dieses Gezänk und die Art und Weise auch Wasser auf die Mühlen der Populisten ist?
Natürlich. Da gibt es doch nicht drum herum zu reden. Die leben davon. Die leben davon, dass Dinge nicht funktionieren, dass Dinge nicht so geordnet stattfinden, wie sie stattfinden sollten. Die leben von Krisen und Problemen, weil sie immer sagen können, für diese Probleme, für diese Krisen sind die anderen verantwortlich und mit uns würde es das alles ja nicht geben. Davon leben rechts- wie linkspopulistische Parteien. Und natürlich ist das jetzt auch ein Problem, dass möglicherweise sie auch davon profitieren können.
Ich sehe es ein wenig anders. Ich glaube, es ist richtig, dass Populisten immer davon leben, den politischen Prozess zu diskreditieren, schlecht über Gegner zu sprechen, auch den politischen Streit an sich zu diskreditieren. Das ist richtig. Wir haben aber an dem Ergebnis, in den USA aber auch gesehen, dass es schlichtweg die wirtschaftliche Lage des Landes ist, die auch dazu beiträgt, dass Populisten eine einfache Zeit haben. Und wenn die wirtschaftliche Prognose in Deutschland mehrfach bei 0,0% liegt und sowohl der Bundeskanzler als auch der Wirtschaftsminister nicht bereit sind, die nötigen wirtschaftlichen Reformen zu ergreifen, dann darf man auch die Frage stellen, ob es nicht gerade ein Weg gegen den Populismus ist, Neuwahlen anzuberaumen und die wirtschaftlichen Reformen auf den Weg zu bringen.
Aber Herr Kuhle, es waren in Amerika zwei Themen. Es war die Wirtschaft und die Migration. Beides spielt bei uns auch eine Rolle. Und die Wirtschaft, an dem Punkt teile ich Ihre Meinung. Man muss sich diesem Thema zuwenden. Aber es ist ja nicht so, dass es einer nicht getan hätte. Lindner, Habeck, Scholz, alle drei haben dazu Möglichkeiten, Konzepte aufgezeigt. Man ist sich nur nicht einig geworden, mit welchem will man es dann wirklich angehen, dieses Thema. Mit welchen finanziellen Mitteln, über welchen Weg, Schuldenbremse ja oder nein, mit welchem Förderprogramm. Das ist ja der Punkt. Es ist ja nicht so, dass die drei nicht gesehen hätten, dass Wirtschaft das Thema ist.
Das ist so. Ich frage mich doch, ob sozusagen die Dramatik der Situation in der gleichen Weise erkannt worden ist. Es stimmt, dass alle über Wirtschaft gesprochen haben und man gesagt hat, jetzt muss irgendwas passieren. Aber der sozusagen die Ursache für die Situation, wie sie ist in der deutschen Volkswirtschaft und was man daraus für Konsequenzen zieht, das ist schon unterschiedlich gesehen worden von den dreien. Aber das hat natürlich auch damit zu tun, dass das unterschiedliche Parteien sind. Also am Ende waren es unterschiedliche Auffassungen, die zusammengegangen sind. Ganz richtig.
Bevor wir auf die Liste der Projekte noch kommen, noch eine Frage. Wenn man Christian Lindner beobachtet hat, kurz nach diesem Rauswurf und auch seinen O-Ton gehört hat, dann hat er sich geradezu verletzt gezeigt. Angesichts der Tatsache, dass ja ein Bruch der Koalition seit Wochen, vielleicht sogar schon seit Monaten irgendwie in der Luft hing, alle vom Ende der Ampel sprachen und spekulierten, ist das nicht auch so ein bisschen, ja, komisch eigentlich am Ende, dass er sich da so verletzt zeigt, wo doch das Ende schon absehbar war?
Also ich finde das überhaupt nicht komisch. Wir alle, die wir für den Deutschen Bundestag kandidieren oder Verantwortung sogar in der Exekutive übernehmen, machen das, weil wir aus unserer persönlichen Haltung heraus etwas im Land bewegen wollen und Gutes für Deutschland erreichen wollen. Und wenn man dann von einem Tag auf den anderen nicht mehr in dieser Verantwortung ist, weil man nicht mehr ins Parlament kommt, weil man aus der Regierung entlassen wird oder weil man zurücktritt, da gibt es unterschiedlichste Konstellationen, dann ist das erstmal ein Verlust an Gestaltungsmöglichkeiten und dann ist das auch, kann sich das auch anfühlen wie eine persönliche Niederlage, weil man in dieser Situation nicht mehr in der Lage ist,
nicht
mehr möglich ist, das zu erreichen.
War es nicht ein kalkulierter Rauswurf?
Also ich kenne Christian Lindner ja nun schon seit vielen Jahren und ich nehme ihm ab, dass er seine Vorstellungen einer wirtschaftspolitischen Wende in Deutschland aufgeschrieben hat und versucht hat, davon den Bundeskanzler und den Bundeswirtschaftsminister zu überzeugen, die das offensichtlich ganz anders gesehen haben und die ihrerseits versucht haben, mit ihren Vorstellungen Christian Lindner zu überzeugen. Und hat man festgestellt, also hier geht ja überhaupt nichts mehr zusammen und die wirtschaftspolitische Situation ist so verfahren, dass wir besser vor die Wählerinnen und Wähler treten. Aber er hat versucht, aus seiner Sicht das Beste für das Land zu erreichen. Und wenn die Reaktion dann ist, ich entlasse dich, dann hat man daran erstmal zu knapsen. Und ich finde es eigentlich menschlich, dass man das Christian Lindner dann auch angemerkt hat.
Sie nehmen ihm das ab, nehmen die Wähler ihm das auch ab?
Ich gehe davon aus, also Christian Lindner wird ja Spitzenkandidat unserer Partei zur Bundestagswahl und ist ein begnadeter Wahlkämpfer, lebt auch so ein bisschen davon und dafür, dass er auf die Marktplätze geht und mit den Leuten ins Gespräch kommt. Ich freue mich darauf und bin sozusagen gespannt auf die kommenden Wochen und Monate, weil ich auch glaube, dass diese Wahlkampfzeit ja eine ganz besondere ist, in der man mit den Wählerinnen und Wählern in Austausch treten kann. Also bei aller Schwierigkeit einer solchen Krise hat das auch immer was für sich, mit den Wählerinnen und Wählern in Austausch zu treten.
Das Argument, Herr Müller, dass die Wahlen erst im März stattfinden sollten, war ja unter anderem auch, dass noch einige Gesetze gerade im Fluss sind oder in der Pipeline sind, die noch verabschiedet werden sollten. Da geht es um Kindergeld, da geht es um kalte Progression, da geht es um Rente und Ähnliches. Wie realistisch ist das denn, dass diese Projekte tatsächlich noch umgesetzt werden, oder ist das eigentlich am Ende ein sehr durchsichtiger Versuch, da nochmal seine Projekte durchzuziehen?
Es sind ja gemeinsame Projekte und ja keine SPD-Projekte, es sind Projekte, die wir in der Koalition oder sogar Koalition und Opposition miteinander verhandelt haben. Und ich teile da die Einschätzung von Herrn Kohle, das ist keine ewig lange Liste, aber es gibt 3, 4, 5 Themen, die sind sehr wichtig einfach. Das Verfassungsgericht ist eins, möglicherweise eben auch die Stärkung für die Familien, das Kindergeld. Wir wissen nicht, es kann von heute auf morgen eine Situation für die Ukraine entstehen, wo wir vielleicht reagieren müssen, oder für Israel. Auch so etwas kann und muss ein handlungsfähiges, gewähltes Parlament dann auch noch bewältigen können. Das erwarte ich auch von jedem gewählten Abgeordneten, dass er sich diesen Themen stellt. Dass wir nun jetzt nicht in die Schublade gucken und sagen, ach Mensch, welche 10 SPD-Projekte gibt es dann noch oder FDP-Projekte? Naja, nun gut, das ist klar. Aber was fertig verhandelt ist, können wir doch aufrufen. Und dann werden wir sehen, wie sich alle dazu verhalten.
Man könnte es aber auch nach den Wahlen machen.
Ja, man könnte nicht nur, man wird einiges auch nach den Wahlen machen, aber doch auf einer neuen Grundlage. Es wird eine wahrscheinlich doch andere Koalition geben. Es wird einen neuen Koalitionsvertrag geben. Dinge, die noch gar nicht einfließen konnten. Die Situation in der Ukraine wird jetzt in dem Koalitionsvertrag ganz anders gewichtet. Finanzielle Rahmenbedingungen werden ganz anders gewichtet. Und es gibt Themen, nochmal, auch finanzielle Besserstellung von Familien. Wir werden vielleicht kurz vor der Sommerpause die nächste Bundesregierung haben, wie auch immer sie aussieht. Warum sollen die Familien eigentlich, wenn wir uns einig sein sollten, sage ich, wir werden es ja sehen im Parlament, aber wenn wir uns einig sein sollten, warum sollen die Familien ein halbes Jahr darauf warten? Dann kann ich es doch jetzt beschließen.
Also ich finde, dass diese gesetzgeberischen Vorhaben ganz klar in zwei Kategorien fallen. Die eine Kategorie ist die Kategorie von Vorhaben, die von Koalition und Union gemeinsam verhandelt worden sind. Beispielsweise die Stärkung des Bundesverfassungsgerichts im Grundgesetz. Da würde ich sagen, das sollten wir so schnell es geht, seriös und sozusagen eingedenk der Anhörung, die am Mittwoch stattfindet, durch den Deutschen Bundestag bringen. Und in diese Kategorie fällt auch rein alles, was unmittelbar mit der Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland zusammenhängt. Ich nenne ein Beispiel. Wir arbeiten gerade daran, eine Brigade nach Litauen zu bringen. Dafür braucht es bestimmte gesetzliche Anpassungen, damit unsere Soldatinnen und Soldaten sicher sind. Da wäre ich bereit, darüber zu sprechen, mit allen 4 demokratischen Fraktionen, was ist erforderlich zu tun. Das sind so 2 Beispiele für die Dinge, die sozusagen unbedingt noch gemacht werden müssen. Kalte Progression gehört in eine andere Kategorie. Kalte Progression gehört in die Kategorie, hat was mit Geld zu tun. Und was mit Geld im engeren Sinne sozusagen, Sicherheit kann auch mit Geld zu tun haben, aber was mit Geld sozusagen in der wirtschaftlichen Lage zu tun hat, muss vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Situation bewertet werden. Und eine Erhöhung von Sozialleistungen muss auch irgendwie bezahlt und muss auch irgendwie finanziert werden. Und wir haben nun eine Situation, in der wir ein Nullwachstum haben, ist ja ein seltsames deutsches Wort. Nullwachstum heißt einfach Nullwachstum. Und in dieser Situation zu sagen, wir erhöhen Sozialleistungen, ist eine schwierige Kiste. Und deswegen muss man sich diese Sachen ganz genau angucken. Da ist die FDP sehr zurückhaltend. Abschaffung der kalten Progression oder Aussetzung oder Anpassung an die kalte Progression, das klingt alles wunderbar, aber dafür will die SPD ja irgendwas haben. Also wenn wir jetzt sagen, wir stimmen über die sozusagen Aussetzung der kalten Progression ab, dann ist man schon fast wieder in irgendeinem Ampelmodus, und den haben wir nun gerade beendet. Und deswegen muss man sehr vorsichtig sein, sehr genau hingucken, was sind diese Punkte, und sich da jetzt nicht in so eine Dauerunsicherheit reinreden gegenseitig, bei der wir dann am Ende doch im März sind. Wir wollen schnellere Neuwahlen, wir wollen die Sachen machen, die unbedingt nötig sind für die Sicherheit des Grundgesetzes und unseres Landes, unserer Soldaten, und alles andere guckt man sich in Ruhe an.
Aber die kalte Progression ist ja keine Sozialleistung.
Die FDP möchte gerne die kalte Progression anpassen bzw. dazu beitragen. Das ist ja die Frage, bleibt von der Gehaltserhöhung was übrig? Das ist gerade in Inflationszeiten ein ganz wesentlicher, wichtiger Punkt. Das möchten wir gerne. Wenn dieses Gesetz isoliert im Deutschen Bundestag zur Abstimmung steht, werde ich dem auch zustimmen, keine Frage. Aber insgesamt braucht Deutschland eine wachstums- und wirtschaftspolitische Agenda, die größer ist als die Anpassung der kalten Progression. Deswegen Vorsicht an der Bahnsteigkante mit jetzt sozusagen Gesetzen, die hier in den Raum gestellt werden. Das muss am Ende schon passen. Aber das gilt aus SPD-Sicht genauso.
Das ist keine Absage an die Gespräche. So, diese Gespräche müssen geführt werden. Da muss man sehen, was geht und was geht nicht. Und da werden vielleicht einige Dinge noch gehen und andere nicht. Aber es war jetzt keine Absage an eine Verständigung, was gehen könnte.
Wobei meine Prognose ist, dass diese Gespräche nur stattfinden können, wenn wir Klarheit über den Wahltermin haben. Also zu sagen, wir vorstellen jetzt noch mal so ein bisschen, nehmen noch die CDU-CSU dazu, gucken mal, wie die Mehrheiten sind. Und dann verständigen wir uns vor Weihnachten sozusagen, wann die Neuwahl ist. Das wird nicht gehen. Also es muss jetzt eine schnelle Verständigung über den Wahltermin her. Und dann kann man einige wenige Sachen miteinander besprechen, die unbedingt noch kommen müssen. Grundgesetzänderung, Bundesverfassungsgericht zum Beispiel. Und wenn sich dann irgendeine Notwendigkeit ergibt, noch was zu tun, kann man gucken. Aber es muss schnell gehen.
Aber um das nochmal klarzumachen, bei den Sozialleistungen, Stichwort Kindergeld, Unterstützung Familien, Rente und so weiter, da würden Sie nicht zustimmen beim jetzigen Zeitpunkt.
Muss man sich im Einzelnen angucken. Beim Kindergeld geht es ja auch immer um die Erhöhung des Kinderfreibetrags. Das sind ja sozusagen Dinge, die miteinander zusammenhängen. Wir sind ja jetzt in der komfortablen Situation, dass wir uns als neue Oppositionsfraktion die Gesetze angucken können, die in den Deutschen Bundestag kommen. Und dann kann man sich eine Meinung dazu bilden, stimmt man dem zu oder nicht. Aber wir haben kein Vertrauen, dass ein Paket, das von einer rot-grünen Minderheitsregierung vorgelegt wird, die nötige wirtschaftspolitische Trendwende in Deutschland einleitet. Und deswegen muss man sich sehr gut überlegen, ob man da dafür die Hand hebt oder ob man nicht sagt, schnellere Neuwahlen führen zu einer umfassenderen wirtschaftspolitischen Reform, die dann das Land wieder nach vorne bringt.
Wenn Sie das so hören, Herr Müller, ist das für Sie dann auch noch mal ein Stück weit der Beweis, dass da Parteien zusammenkamen, die letztendlich dann doch nicht zusammenpassten?
Wir haben völlig unterschiedliche Vorstellungen, vor allen Dingen auch in der Sozialpolitik. Das ist nun mal so. Aber auf der anderen Seite gab es ja mit unserem Koalitionsvertrag eine gute Grundlage für 4 Jahre. Wir wollten ja nicht fusionieren. Wir wollten 4 Jahre zusammenarbeiten. Und dafür hatten wir eine gute Grundlage, finde ich. Leider war dann vieles natürlich auch auf den Kopf gestellt durch den Krieg, den Russland gegen die Ukraine führt. Aber wir haben trotzdem viele Dinge sehr gut miteinander bewältigt, wenn ich an die Energiefragen denke. Was gab es da für Aufregung und für Sorgen? Und ich finde, das hat diese Koalition gut bewältigt, diese Krise, die wir ja da auch hatten, die über uns hereingebrochen ist. Aber es bleibt dabei, wir sind konkurrierende Parteien. Wir haben völlig unterschiedliche Vorstellungen in vielen zentralen Bereichen. Und insofern kann man eine Zeit lang aufgrund eines Vertrages immer gut zusammenarbeiten, nicht mehr und nicht weniger.
Sie haben es vorhin schon so ein bisschen angedeutet, Herr Müller. Ist das ein Experiment letztendlich gewesen, diese Ampel, die lagerübergreifende Mitte-Koalition letztendlich dann auch als ein Scheitern nur noch bezeichnen kann?
Das heißt Experiment, die Wahlergebnisse sind so und wir müssen uns damit auseinandersetzen. Das, was über Jahrzehnte in Deutschland so natürlich auch zur Stabilität beigetragen hat, 2 Koalitionspartner, ein größerer, ein kleinerer, ganz geordnete, ruhige Verhältnisse, das ist vorbei. Wir sehen vielleicht sogar in einigen Bundesländern 4 Partner, die zusammenarbeiten müssen, um nicht mit extremen oder populistischen Parteien zusammenarbeiten zu müssen. Das sorgt in sich für eher instabilere Verhältnisse. Damit werden wir uns auseinandersetzen müssen. Und es ist kein Selbstläufer. Es ist ja nur nicht so, wir müssen ja nicht Dinge erfinden. Wir können ja auch hingucken, wie Dinge gelaufen sind. Es war im 2017 schwierig, damals für die 3 Partner überhaupt zu einem Vertrag zu kommen, weil eben 3 sehr unterschiedliche Vorstellungen hatten und Herr Lindner dann auch gesagt hat, dann geht es nicht. Möglicherweise ist er jetzt wieder in einer Situation gewesen, wo er einen gemeinsamen Weg nicht mehr mittragen konnte. Dann ist es so und dann muss der Bundeskanzler auch agieren und muss sagen, dann brauchen wir ein neues Votum.
Es gab bei dem Koalitionsvertrag, den wir hatten, 2 Momente, die dazu beigetragen haben, dass die Zusammenarbeit grundsätzlich in Frage gestellt worden ist. Das erste war der russische Angriffskrieg, wo wir bei allen Schwierigkeiten am Ende sagen müssen, haben wir es geschafft, dass das Land warm durch den Winter gekommen ist. Das zweite war die Verfassungsgerichtsentscheidung zum Thema Staatsverschuldung. Und an dieser Stelle hat der Bundeskanzler ja jetzt einen Vorschlag gemacht, der ähnliche Unsicherheiten wiederholt hätte. die wir schon einmal hatten, als das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, ihr könnt die Staatsverschuldung nicht von einem Jahr aufs nächste übertragen und die Aussetzung der Schuldenbremse sozusagen umgehen mit der Übertragung aufs Folgejahr. Und deswegen kann ich gut nachvollziehen, dass man diese rechtliche Unsicherheit nicht noch einmal nutzen wollte.
Wenn man Christian Lindner hört, dann hat man den Eindruck, er hat schon wieder Mut gefunden. Er hat schon die Parole ausgegeben, 10% plus. Und möchte auch wieder Finanzminister unter einem Kanzler Friedrich Merz werden. Verstehen Sie da so ein bisschen den Vorhalt, dass Lindner es auch auf den Sollbruch der Ampel oder auf den Bruch der Ampel angelegt hat?
Naja, es gab sogar zwei massive Momente, die auf diese Bundesregierung eingewirkt haben. Die habe ich gerade genannt. Das ist einmal die Kriegssituation gewesen mit allen Folgen und zum anderen die Infragestellung des finanziellen Fundaments dieser Zusammenarbeit. Der Koalitionsvertrag war von vornherein darauf ausgelegt, sich für eine bestimmte Form von Projekten Geld zu leihen und dieses Leihen des Geldes über mehrere Jahre zu strecken. Und zu dieser Praxis hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, das könnt ihr so nicht machen. Und das ist keine Sache, die sich Christian Lindner überlegt hat, sondern das höchste deutsche Gericht. Und da ist er am Ende verfassungstreu, dass er sowas nicht nochmal macht. Und da würde ich ihm jetzt an der Stelle keine Sollbruchstelle unterstellen, wenn er sagt, er will die deutsche Verfassung achten und das, was Karlsruhe dazu gesagt hat.
Aber 10% sehr sachlich und sehr an Problemen orientiert. Ja. Also vielleicht darf man doch nochmal darauf hinweisen, was ja auch innerhalb der FDP los war. Die hatten ein Mitgliederbegehren zum Ausstieg aus dieser Koalition, das mal gerade so nochmal gut gegangen ist. Herr Kubicki hat, glaube ich, jeden zweiten Tag in der Zeitung gesagt, er hat einfach keine Lust mehr mit den anderen zusammenzuarbeiten. Herr Lindner hat mit seinen Papieren und mit seiner harten finanzpolitischen Vorstellung, die ja kompromisslos formuliert wurde, natürlich auch provoziert. Und ich glaube, er ist da fest von ausgegangen, dass der Kanzler nicht diese Form von Führung zeigt und zum Schluss sagt, so geht's nicht weiter und ich entlasse dich, sondern dass Herr Lindner derjenige dann sein wird, der wenige Tage später sagen kann, ich gehe raus. Ich glaube, darauf war die ganze Strategie angelegt. Also insofern, es ist richtig, es gab diese sachlichen Punkte, die auch trennend sind und die man festhalten muss. Aber da war offensichtlich auch in dem Parteiengefüge und im Innenleben der FDP, vielleicht auch bei Christian Lindner, deutlich mehr noch los als nur die Frage, wie gehe ich mit den finanzpolitischen Fragen.
Sie sagen es, es gab sogar ein Mitgliederbegehren in der FDP mit einer sehr kontroversen Diskussion darüber, bleibt man drin oder nicht. Und in dieser Diskussion habe ich mich zum Beispiel sehr stark dafür gemacht, in der Koalition drin zu bleiben, weil ich mehrfach erlebt habe, dass es gelungen ist, sich auf substanzielle Reformschritte zu einigen und zu sagen, komm, wir raufen uns zusammen und wir gestalten etwas fürs Land und bringen es dann auch durch. Ich erinnere an das Sicherheitspaket, was wir durch den Deutschen Bundestag gebracht haben, vor wenigen Wochen noch. Da war ein Terroranschlag in Solingen. Wir haben es auch hier darüber gesprochen worden. Und wenige Wochen später wird dann ein umfassendes Sicherheitspaket im Deutschen Bundestag beschlossen. Aber wo war diese Art des Arbeitens in der Wirtschaftspolitik? Im Juli wird ein Maßnahmenpaket vereinbart und das versandet dann sozusagen in der Koalition. Und das hat in der FDP dazu geführt, dass es gekippt ist und dass man irgendwann sich die Frage stellen muss, wenn wir hier wirtschaftspolitisch das, was wir für richtig halten, andere mögen das anders sehen, nicht erreichen können, ist es dann nicht besser, vor die Wähler zu treten? Und so war jetzt sozusagen der Vorschlag von Christian Lindner, der ja dem Vernehmen nach dem Bundeskanzler gesagt hat, lasst uns gemeinsam vor die Wähler treten. Lasst uns sagen, wir machen es wie 2005 Gerhard Schröder. Wir bleiben geschäftsführend im Amt, so wie damals Rot-Grün es getan hat. Haben auch die Möglichkeit, auf dem internationalen Parkett nötige sicherheitspolitische Entscheidungen mitzutragen und zu verkünden. Aber wir gehen in eine vorzeitige Neuwahl. Und die Reaktion darauf ist dann, entlassen worden zu sein. Und insofern, dass er die Strategie gehabt hätte, selber zu sagen, ich trete zurück, das sehe ich nicht. Sondern die Strategie ist, so wie sie sich darstellt, dass man gemeinsam zu dem Ergebnis kommt, eine Neuwahl ist besser.
Aber wenn man noch mal auf das Selbstbewusstsein von Christian Lindner schaut, der eben jetzt sagt, Wahlziel ist 10% plus X, dann ist das ja doch sehr diametral anders zu den Umfrageergebnissen zurzeit.
Also das entscheiden ja die Wählerinnen und Wähler. Ich kann auf die Vergangenheit blicken und kann Ihnen sagen, dass die Umfrageergebnisse der FDP wenige Monate vor einer Bundestagswahl oft sehr wenig aussagekräftig darüber sind, was am Ende bei so einer Bundestagswahl rauskommt. Also wenn man sich anschaut, wo wir ein Jahr oder ein halbes Jahr vor der Bundestagswahl 2021 standen, Da hätte auch niemand gedacht, dass es zweistellig wird. Und deswegen bin ich optimistisch, dass wir eine Chance haben, viele Bürgerinnen und Bürger davon zu überzeugen, dass wir die richtigen Konzepte für das Land haben. Aber das ist unsere Aufgabe als Wahlkämpfer. Jetzt, das ist in einem freien Land, in einer liberalen Demokratie, ist das so. Da muss man dann raus auf die Straße und dafür kämpfen. Und das kann Christian Lindner. Und deswegen bin ich da recht motiviert.
Und auch der Kanzler ist da ganz optimistisch, dass er wieder ins Kanzleramt zurückkehrt. Er hat gestern sogar gesagt, er glaube, er sei der Coolere. Angesichts der Umfragen, ist da auch ein Realitätsverlust vorhanden oder sehen Sie da wirkliche Chancen?
Die Frage ist ja, wie Sie cool definieren. Wenn Sie es jetzt im Sinne von hip definieren, dann ist da sicherlich noch Luft nach oben bei Olaf Scholz. Aber wenn Sie davon ausgehen, dass mit cool gemeint ist, Nerven behalten, in Ruhe Dinge auch zu Ende bringen und seriös mit Fragen umzugehen, dann ist er eindeutig der Coolere im Gegensatz zu Friedrich Merz.
Und woher nimmt er das Selbstbewusstsein, tatsächlich wieder Kanzler zu werden?
Uns eint einiges. Das, was eben zu hören war, wenige Monate vor der Wahl sah es für die FDP vor einigen Jahren ganz anders aus. So war es bei uns auch. Und dafür führt man einen Wahlkampf. Und es kommt jetzt auch darauf an, die Unterschiede herauszuarbeiten. Niemand ist gegen eine andere Wirtschaftspolitik, mehr Unterstützung für die Wirtschaft. Die Frage ist, werde ich diese Maßnahmen finanzieren zulasten der Sozialpolitik? Da ist Trennendes. Dafür ist Wahlkampf da, das deutlich zu machen. Bei uns gibt es keine Einschnitte bei der Sozialpolitik. So muss man jetzt eben einfach auch Dinge auf den Punkt bringen.
Mhm. Wahlkampfthema bei der FDP, wird es die Ampel auch sein? Also Christian Lindner spricht schon, er warnt schon vor Schwarz-Rot oder Schwarz-Grün, Ampel-Light, wie auch immer. Damit stigmatisiert er ja einen Teil. Ja,
Christian Lindner wird natürlich so wie alle Parteien in Deutschland gefragt, mit wem wollte er denn gerne regieren? Und darauf findet er dann eine Antwort, die übrigens ganz interessant ist, weil die Union ja so dermaßen mit den Grünen flirtet, dass man manchmal meint, Schwarz-Grün steht schon vor der Tür, außer Herr Söder. Das ist eine interessante Konstellation, die Union
da macht. Union hat auch gesagt, mit diesen Grünen nicht.
Ja. Deswegen macht Christian Lindner nur ganz vorsichtig darauf aufmerksam, dass die Union auch in der Vergangenheit schon mal andere Koalitionspartner hatte, die FDP zum Beispiel, und dass das auch mitunter ganz gut funktioniert hat. Darauf macht er aufmerksam. Aber das, worüber wir doch eigentlich sprechen
müssen, auch wieder sind die
Inhalte.
Nicht so
gut. Ja, sind sozusagen die Inhalte. Also wir müssen darüber sprechen, dass der deutsche Sozialstaat nur finanzierbar ist in dieser Form, wenn es wirtschaftliches Wachstum gibt. Und dann kann man sagen, wir wollen keine Einschnitte haben, aber bevor man eine solche Aussage treffen kann oder überhaupt auch nur einhalten kann, muss man erstmal wieder 2-3% Wirtschaftswachstum haben. Das wissen viele Menschen in Deutschland. Und da über die richtigen Prioritäten zu streiten, das ist jetzt unsere Aufgabe.
Es wird in den nächsten Tagen und Wochen weiter gestritten, Herr Müller. Ich glaube, da kann man sehr sicher sein. Mich würde zum Ende der Sendung dann doch auch interessieren, wie geht es denn nun weiter? Wann bekommen wir denn nun eine Vertrauensfrage?
Wir haben ja darüber die ganze Sendung über gesprochen. Ich hoffe, es wird jetzt hinter den Kulissen geklärt. Und dann hat man eben auch die Planungssicherheit und kann alle anderen Dinge unaufgeregt besprechen. Das Wichtige ist, diese Vertrauensfrage muss zu einem Zeitpunkt stattfinden, wo man dann mit den daraus folgenden 80 Tagen wirklich seriös und gut eine Wahl organisieren kann. Das ist das Entscheidende. Es kann nächste Woche sein, es kann nächsten Monat sein, es kann im Januar sein. Die entscheidende Frage ist, wann haben wir alles gut vorbereitet, und entsprechend daran muss man die Vertrauensfrage dann stellen.
Die sollte noch in diesem Jahr sein oder reicht das auch im Januar?
Nein, das reicht nicht im Januar. Die Vertrauensfrage sollte noch in diesem Jahr gestellt werden, und zwar am besten an einem Tag, den Olaf Scholz übermorgen in seiner Regierungserklärung verkündet. Ich glaube, er tut sich überhaupt keinen Gefallen damit, jetzt die Diskussion weiter in der Luft zu halten. Diese Woche muss klar sein, wann es Bundestagswahl.
Ich bedanke mich sehr herzlich für diese Diskussion. Die Diskussionen werden in den nächsten Tagen sicherlich genauso engagiert weitergehen. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuschauen. Das war Unter den Linden. Morgen um 22.15 Uhr sehen Sie bei uns die Phoenix-Runde. Und ich wünsche Ihnen noch einen sehr informativen Abend bei Phoenix. Das ganze Phoenix-Team bedankt sich fürs Zuschauen.